Wenden wir uns dem zweiten Beispielfeld zu. Also die beliebte in allen Stammtischen, aber auch in vielen Talkshows, die beliebte Frage, ob denn diese unglaublichen Managergehälter in Ordnung gehen. Ja, da werden dann Zahlen genannt, da wird ausgerechnet und das Ausrechnen ist immer wie dass man hinter das Einkommen dieser Typen ein Ausrufezeichen setzt. Ja? 3, 5, 13, 30 Millionen im Jahr, das 300 bis 400-fache eines normalen Durchschnittseinkommens oder eines normalen Durchschnittsstundenlohns beziehen so Leute wie dieser Chef der Deutschen Bank, wie dieser Ackermann und andere, also Ackermann ist an der Spitze, andere sind halt irgendwo drunter, aber auch dann in einem ganz beachtlichen Bereich. Nach Sandy Lloyd, kann denn jemand 400 Mal so viel wie ein normaler, fleißiger Arbeitnehmer in der Stunde leisten? Geht das überhaupt nicht? Kann man sich 400 Mal so viel anstrengen? Kann man eine Arbeitspensum von 400 Mal so viel abwickeln? Und damit, das mit der Frage, geht es überhaupt und verbunden mit, verdienen die Typen so viel, wie sie verdienen? Da will ich ein wenig darauf hinweisen, ihr kennt den Satz, verdient er, was er verdient. Ja? Das spielt mit der Doppeldeutigkeit von Verdienst. Verdienst ist einmal das Geld, das man am Monatsende kassiert und hat. Und Verdienst ist auf der anderen Seite. Der Beitrag, den man zum Gemeinwesen leistet und weswegen die Geldsumme, die man dann abkassiert, in Ordnung geht. Verdienst hat eine Doppelbedeutung. Ja, auch wenn man sagt, der Mensch ist verdienstvoll, da meint man nicht, der verdient viel, sondern der hat sich verdient gemacht. Ist immer die Doppelbedeutung von Verdienst und Verdienst. Und die Doppelbedeutung von Verdienst und Verdienst, die ist selber schon die Übersetzung von Ergebnissen einer Konkurrenzwirtschaft in die Vorstellung eines Gemeinschaftswerks. Hat er verdient, was er verdient? Ist immer die Frage, ist sein Beitrag zum Gemeinwesen so groß, wie das, was er rauszieht? Deswegen ist es wichtig. Natürlich kommen bei den Ackermanns und so weiter alle zum Schluss, nein, so groß ist sein Verdienst auch wieder nicht. Da sind sich alle einig, das ist gar nicht die Frage. Nur, die Ideologie, die verkehrte Umdeutung liegt hier nicht erst in der Antwort, sondern in der Frage. In der Frage, verdient er so viel, wie er verdient? Wer so redet, ich verdiene einen Durchschnittslohn mit meiner ganzen Tagesarbeit. Und der verdient 400 Durchschnittslöhne mit einer Tagesarbeit. Ist dem seine Leistung wirklich um so viel größer wie meine? Wer so redet, unterschreibt, der bringt eine Leistung und ich bringe eine Leistung in irgendwie derselben Hinsicht. Dieselben Leute, die sagen, die Zahlen, das ist ja unvergleichlich. Also gerade diejenigen, die sagen, die Größenordnungen kann man überhaupt nicht vergleichen. Vergleichen die beiden Einkommen. Am selben Maßstab. Eine schöne Dialektik, ein schöner komplizierter Gedanke. Leute sagen, der verdient ja unvergleichlich viel. Und dann könnten sie doch sagen, na gut, also dem sei Bezahlung wird irgendwie anders geregelt als meine. Dann müssen sie halt fragen, warum, wofür verdient der sein Geld? Wofür kriegt denn der seine Millionen? Dann müssten sie sich damit befassen. Aber die sagen, der verdient unvergleichlich viel und dann sagen sie, das geht nicht in Ordnung. Und dann sind sie nicht mehr bei der Frage, wofür kriegt denn der sein Geld, sondern dann sind sie bei der Frage, der leistet was, ich leiste was. Und wer sagt 400 Mal so viel wie ich, so viel kann der gar nicht leisten. Der hat zum Beispiel mit zweimal, viermal, zehnmal, hundertmal so viel, kein Problem. Wer sagt, 400-mal so viel ist ein Exzess, der unterschreibt bis zu irgendeiner Grenze, ich weiß, es ist ja wurscht welche, aber bis zu irgendeiner Grenze unterschreibt er, denen steht natürlich viel mehr zu als mir. Es ist immer wieder, das, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, die behandeln, also bei Nokia, die behandeln uns ja wie Ausbeutungsobjekte. Und das sagen die nicht im Sinn von, naja, jetzt wissen wir, woran wir sind, sondern im Sinn von, das kann doch nicht sein. Hier, die verdienen unvergleichlich viel. Und nicht im Sinn von, ja, so ist es, jetzt fragen wir uns mal, warum. Sondern im Sinn von, das kann doch nicht in Ordnung sein. Ein tiefer Glaube wird bekräftigt, wird aufrechterhalten gegen die Erfahrung, dass die beiden Einkommen unvergleichlich sind. Wird der Glaube daran aufrechterhalten, die beiden Einkommen sind Entgelt für Leistung und insofern sie Entgelt für Leistung sind, ist es auch in Ordnung. Und ich habe auch nichts dagegen, dass andere viel, viel mehr verdienen als ich und ich viel, viel weniger als andere. Nur so viel leistet er dann auch wieder nicht. Weil den Ding andersrum verfolgt, den Gedanken. Fragen wir uns doch einmal, wofür wird der Durchschnittslöhner und wofür wird der Manager, der Vorstandsvorsitzende eines großen Konzerns bezahlt? Naja, der Durchschnittslöhner wird bezahlt dafür, dass er mit seiner Leistung dem Betrieb einen Gewinn verschafft. Sein Lohn muss eine rentable Kost für die Firma sein. Die Firma zahlt was, sie gibt was weg, eine Geldsumme, und sie tauscht was ein. Was? Arbeitsleistung, die wieder in einer Geldsumme resultieren soll, in verkaufbarem Produkt, verkaufbarer Dienstleistung, was auch immer. Die Firma zahlt eine Geldsumme für Arbeit, die in einer Geldsumme resultiert, von dem eins klar ist, die muss größer sein als die erste. Das ist ein interessanter Tausch. Da werden zwei Geld, es wird getauscht, es wird eine Geldsumme weggegeben, damit man eine Geldsumme kriegt, die größer ist als die erste. Sonst findet die Arbeit überhaupt nicht statt. Das ist die Existenzbedingung von lohnender Arbeit. Arbeit, die nicht in einem Gewinn resultiert, findet in unserer Gesellschaft überhaupt nicht statt. Das ist die erste Vorbedingung dafür, dass überhaupt eine Arbeit verrichtet und überhaupt Lohn bezahlt wird. Ja, mal abgesehen davon, wenn es daneben geht, dann ist es daneben gegangen, dann wird es aber nicht wiederholt. Und wenn es normal läuft, wird die Arbeit bezahlt, damit sie eine größere Geldsumme bei der Firma erbringt, als sie kostet. Na, dann ist ja klar, wer für den Zweck bezahlt wird, da geht es um die Relation von Preis und Leistung. Also wird alles getan, damit die Leistung groß und der Preis klein ist. Denn durch den kleinen Preis und die große Leistung ergibt sich der Effekt, um den es geht. Wenn also der Einfachlöhner einen Durchschnittslohn kassiert, dann kassiert er ihn, weil er die Rolle der Gewinnquelle hat. Er wird gekauft, er wird bezahlt, damit er der Firma einen Gewinn erzeugt. Dafür muss er sein Lohn niedrig sein und dafür muss seine Leistung hoch sein. Nehmen wir den Chef der Deutschen Bank oder den Chef von Volkswagen. Wofür wird der bezahlt? Wenn man alles zusammenfasst und kurz fasst, dann wird der dafür bezahlt, dass die Benutzung der Arbeitskräfte gelingt. Die einen machen die Arbeit und die anderen bringen die Leute an die Arbeit. Die einen verrichten die Arbeit, die anderen organisieren ihnen die Arbeit so hin, damit die Arbeit ihren kapitalistischen Zweck, nämlich einen Gewinn der Firma zu erzeugen, auch erfüllt. Deswegen hängt das Einkommen der Manager ganz anders als das der Durchschnittslöhne. Deswegen hängt das Einkommen der Manager nicht an der Arbeitsverausgabung. Das wird nicht in Stunden gemessen. Der ist auch nicht hinterher 400-mal so müde wie der Erste. Es ist, aber wie gesagt, der Vergleich ist witzlos, weil eigentlich ist es doch klar. Der wird für was anderes bezahlt. Der wird bezahlt für Erfolg des Unternehmens und in Abhängigkeit vom Erfolg des Unternehmens. Häufig, wenn der größte Anteil des Einkommens dieser Leute bezahlt aus Aktienoptionen, das heißt aus einer Steigerung der Börsenkapitalisierung dieser Firma, also des Börsenwerts der Firma. Solche Leute, solche Unternehmensführer werden von ihren Auftraggebern, den Eigentümern, ja, das ist eine Aktiengesellschaft heutzutage in der Regel, die werden von denen nicht als lästige Lohnkost behandelt, sondern als Agenten ihres Zwecks gegenüber den anderen. Also sie werden als Auftragnehmer in Sachen Profitmacherei, sie werden als Auftragnehmer in Sachen Wertsteigerung der Firma von ihren Auftraggebern behandelt, und dafür ist es denen eine echte Teilhabe am Unternehmenserfolg wert. Deswegen ist ein Manager einer, der wird wirklich reich mit seiner Arbeit. Also das ist einer, mit dessen Arbeit, der muss ja ursprünglich kein Eigentum haben, mit dessen Arbeit verdient man so viel, dass man hinterher Kapitalist ist. Es gibt sonst nicht, sonst ist Arbeit Arbeit und der Lohn wird fürs Leben aufgebraucht und morgen muss man wieder in die Arbeit, weil der Lohn weg ist. So, also es ist klar, die einen werden dafür bezahlt, dass sie die Quelle des Gewinns sind. Die anderen werden dafür bezahlt, dass sie aus den einen den Gewinn rausholen und den Unternehmenswert steigern auf die Weise. Wem das klar ist, wer also klar ist, der eine ist der Ausgebeutete und der ist dafür für die Rolle da in der Gesellschaft und der andere hat die Rolle, die Ausbeutung zu betreiben. Wem das klar ist, der fordert doch nie mehr eine leistungsgerechte Bezahlung für Manager. Der weiß um den Gegensatz, der da vorliegt. Der weiß drum, dass die einen für was ganz anders bezahlt werden als die anderen, und zwar dafür, dass sie in dem Gegensatz ihre Rolle spielen. Ja, dann wer das tut, fasst den Gegensatz ins Auge. Aber wer über die Höhe der Managergehälter klagt, der leugnet den Gegensatz. Der hält daran fest, dass die einen wie die anderen eine notwendige Leistung für ein Gesamtwerk bringen, das uns doch viel wert ist. Und führt dann Klage drüber, dass bei der Bezahlung von diesen Leuten ein Bezahlungsexzess vorliegt, der durch die Leistung, die man denen durchaus zubilligt, letztlich doch nicht gerechtfertigt ist. Kleiner Exkurs, es ist ein schöner Scherz, mal die Chefs zu hören, ja, das gibt Talkshows, bringen das ja alles. Da wird ja auch einmal ein Vorstandsvorsitzender von einer großen Firma in so ein Fernsehstudio gesetzt und gesagt, sagen Sie mal, rechtfertigen Sie eigentlich das ungeheure Gehalt, das Sie beziehen? Wieso sollen das in Ordnung gehen, dass Sie, ich weiß nicht, was 10 Millionen im Jahr kriegen, während Sie gleichzeitig Leute entlassen? Das ist ein absoluter Gedanke, ja, dafür zum Beispiel. Was machen die Typen? Die antworten natürlich auch nicht mit der Anstrengung, die sie bringen, sondern die antworten einfach mit der Macht, die sie haben. Ackermann ist gefragt worden und sagt, warum kriegen Sie so viel Geld, ist das gerechtfertigt? Sagt er, ja. Ich, wenn er falsche Entscheidung trifft, kann Milliarden in den Sand setzen. Können Sie das überhaupt? Ich, wenn er falsche Entscheidung trifft, kann Tausende arbeitslos machen. Also von meiner Entscheidung hängt viel ab. Deswegen ist es wichtig, dass die Besten meine Entscheidungen fällen, also Entscheidungen meiner Art, nur von den Besten gefällt werden. Und die muss man eben entsprechend bezahlen, wenn man sie kriegen will. Und letzten Endes heißt es ein Argument, und der Markt gibt es doch her. Ja, und es hat dann immer, eigentlich hat das bloß den Gehalt, meine Auftraggeber zahlen jetzt doch, was wollt ihr denn? Und wer in einer freien Marktwirtschaft, wer als der Käufer hat das Recht zu entscheiden, ob der Preis in Ordnung geht? Und da muss man ihm wieder mal Recht geben, da hat er Recht. In einer freien Marktwirtschaft niemand anders als der Käufer entscheidet, ob der Preis in Ordnung geht. Und wenn also seine Auftraggeber, die Aktiengesellschaft, an deren Spitze er agiert, wenn seine Auftraggeber der Meinung sind, er ist 15 oder 20 Millionen im Jahr wert, wer soll eigentlich sagen, er ist es nicht? Sie kauft, Sie müssen es doch bezahlen. Also das ist ein schöner, frecher Konter. Der sagt letzten Endes nicht, meine Leistung ist so groß, sondern er sagt, meine Leistung ist so wichtig. Also er argumentiert mit der wirtschaftlichen Macht, die er ausübt. Und das ist dann ja wohl das Geld wert, oder? Ich habe vorhin gesagt, die Regierung setzt sich an die Spitze dieser Sonne Unzufriedenheit. Kann man sagen, ja, tut sie. Es wird durchaus eben von den Regierungsparteien, die SPD hat ja sogar mal angefangen, sie wollen ein Gesetz einbringen zur Begrenzung der Managergehälter und so Sachen. Die tun was dafür, diese Sonne Kritik anzuheizen. Diese Sonne Unzufriedenheit. Den Reichtum der Reichen als ein Exzess, der gegen die Gemeinschaft verstößt, anzuprangern. Nicht als ein Gegensatz, der zu der Ordnung gehört, sondern als ein Verstoß gegen die Ordnung zu kritisieren. Diese Sonne Unzufriedenheit wird durchaus von oben, na sagen wir mal, ein bisschen mit Futter versorgt. Aber nicht so einfach, nicht bloß, sondern kaum wird diese Unzufriedenheit angestachelt, sind die Merkels und die Becks und die Leute von dran auch gleich eifrig, der Unzufriedenheit die richtige Richtung zu geben. Einfach stehen lassen, dass die Oberkapitalisten im Land Abgreifer sind. Einfach stehen lassen, dass die Schädlinge am Gemeinwesen sind. Das geht irgendwie auch nicht. Also die Kritik wird wirklich gefördert und gleich von oben aufgegriffen und in die richtige Richtung gelenkt. Jetzt kommt die Merkel und äußert sich zu dem Thema. Ja, die Managergehälter, die unglaublich großen, unmöglich hohen Managergehälter. Was halten wir davon? Na, und dann wird ein bisschen gesagt, das ist fragwürdig und ob das gerechtfertigt ist. Alles wird so ein bisschen hingesagt, aber ein klares Votum kommt dann. Na also, eins ist auf jeden Fall klar. Die Manager, die ihre Firmen ins Sand setzen, die haben das große Geld nicht verdient. Ja, das ganze Thema, sind die Managergehälter zu hoch, wird immer abgebogen in die Frage, Manager, die ihre Firmen in Krisenlagen manövrieren, bei denen ist doch dann der goldene Handschlag, mit dem sie entlassen werden. Also das ist nicht in Ordnung. Ein irres Ding. Man fängt an mit, sind die Managergehälter zu hoch und landet bei, naja, für Manager, die nichts taugen, sind sie zu hoch. Die Nieten im Nadelstreif, ja, ihr kennt die Formulierung, das ist ja schon richtig ein Sprichwort in der Zeitung, Nieten im Nadelstreif. Die Nieten im Nadelstreif, die jedenfalls haben das hohe Geld nicht, haben die hohen Geldsummen nicht verdient. Damit ist dann die Sache zurechtgerückt, nämlich, okay Leute, ihr dürft protestieren, regt euch auf über die Exzesse der Reichen. Aber regt euch auf über die Exzesse der Reichen dann, wenn die Reichen ihre Rolle gar nicht gut spielen, wenn sie es Ausbeuten gar nicht gescheit hinbringen oder wenn sie trotz aller Ausbeutung im Betrieb auf dem Markt scheitern oder wenn sie, auch wenn sie am Markt gut verkaufen beim Standort entscheiden oder beim Fusionieren oder irgendwo Zeug machen, was letztlich Deutschland schädigt. Dann haben sie das Geld nicht verdient. Wenn sie aber aus euch ein Reichtum rausholen und den Firmenwert mehren, ja, dann tun sie doch den Dienst am Gemeinwesen, für den sie da sind. Also eine wunderbare Klarstellung von der Regierungsseite, dass die Managergelder zu hoch sind, dann, wenn die Manager nichts taugen. Wenn sie aber was taugen, dann kann man dagegen eigentlich gar nicht protestieren. Ja.
Eine Frage ist jetzt ein bisschen manipulationsfähig, aber ich hätte aber nicht, warum dann die Leute auch die Manipulationsworte irgendwie annehmen.
das Argument war jetzt, mal Einwand oder Nicht-Einwand, das Argument war, das hört sich an wie eine Manipulationstheorie. Aber so einfach ist es mit Manipulieren doch gar nicht, die Leute müssen es das doch auch noch annehmen wollen. Ja? So. Nach der einen Seite hin, muss man mal Manipulation von öffentlicher Argumentation abgrenzen. Es findet natürlich dauernd ein öffentlicher Meinungsstreit statt über die Frage, wie muss man das sehen. Und da haben natürlich alle, die sich melden, und wenn sich die Regierungsleute oder die Leute der Vertreter der großen Parteien melden, dann haben die natürlich eine Absicht, die öffentliche Meinung mit einem Argument, am Guten oder am Schlechten, was immer, in eine Richtung zu lenken, wie sie meinen, das richtig ist. Also, dass es da einen Lenkungswillen gibt, das ist klar. Und insoweit kannst du sagen, ist das immer eine Manipulationsabsicht, wenn man das Wort dafür nimmt, ja? Ja, ist ja klar. Wieso wird es übernommen? Zum Teil kann man auch mal sagen, es wird ja vielleicht auch gar nicht, also die Behauptung ist ja noch gar nicht mitgemacht, dass es immerzu übernommen wird. Es können doch Leute jederzeit weiter sagen, nein, nein, die Managergehälter sind zu hoch, auch dann, wenn der Manager Erfolg hat. Natürlich, wenn er keinen Erfolg hat, dann sind sie schon gleich ungerechtfertigt. Das wird mal jeder mitmachen. Aber ich bin der Meinung, sie sind auch dann noch zu hoch. Das ist einem unbenommen. Insofern ist auch der Merkel ihre Stellungnahme bloß ein Standpunkt in der Öffentlichkeit und kein unausweichliches letztes Wort. Soweit auch klar. Jetzt drittens, warum findet es denn überhaupt, warum trifft sowas überhaupt auf Verständnis? Tja, da kann er wieder ein bisschen dazu, dass der Ausgangspunkt dieses Protests, ja, die wertvolle Leistung von Unternehmensführern erst einmal selber schon unterschreibt. Ja, dass die Firmen funktionieren, dass die Firmen florieren, dass Arbeitsplätze aufgebaut und nicht abgebaut werden, dass Wachstum im Land stattfindet, das brauchen wir alle. Es ist ja unterschrieben, wenn einer sagt, dass die viel kriegen, geht schon in Ordnung, aber so viel geht nicht in Ordnung. Also, dass denen ihr Ausbeutungsgeschäft ein Dienst am Gemeinwesen ist, ist ja unterschrieben. Deswegen versteht man den Satz von der Merkel. Also echt nicht gerechtfertigt ist, wenn sie bei ihrem Auftrag scheitern, weil auch die Leute, die protestieren, von dem Auftrag der Unternehmensführer viel halten. Deswegen geht's. Und es ist nicht die Behauptung, es muss gelingen im Sinn von, dann sagt jeder, die Nieten haben es nicht verdient, sondern man kann durchaus das andere weiter behaupten. Aber warum das überhaupt verstanden wird, das kommt, weil der Protest ja selber im Namen der gerechten Bezahlung einer fürs Gemeinwesen besonders wichtigen Leistung erhoben wird.
Kann man sagen, dass die sich letztendlich schon als Volksgemeinschaft konstituiert haben und davon das andere eben folgt? Darauf.
Ja, ich mal mit dem Wort als Volksgemeinschaft konstituiert, da wollte ich jetzt sagen, das passiert mit solchen Gedanken, das passiert mit solchen Argumenten, das ist sich als Volksgemeinschaft auffassen. Und das ist wirklich, also auch wenn so ein Protest von unten kommt, dann wird er eben im Namen einer Gemeinschaft, ja einer illusorischen Gemeinschaft, die es gar nicht gibt. Eine Gemeinschaft, der in Wirklichkeit die Zwangsgemeinschaft, die Zwangsvergemeinschaftung durch die Obrigkeit ist. Aber im Namen einer eingebildeten, echten Gemeinschaftlichkeit werden die Interessensgegensätze als Verletzungen angekündigt.